Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, geht es euch auch so? Ich möchte von jedem Gottesdienst etwas Bestimmtes mit nach Hause nehmen. Was ich von diesem Gottesdienst nach Hause nehme, weiß ich jetzt schon. Ich habe über 30 fröhliche Kinder erlebt. Gut 30 standen hier vorne, da habe ich die noch gar nicht gezählt, die auf dem Schoß saßen. Ihr seid eine reich beschenkte Gemeinde. Das macht große Freude auch für uns alle, die das miterleben dürfen. Was ich vom letzten Sonntag mitgenommen habe, das sind einige Kernsätze aus der Predigt, die mich in der Woche weiter begleitet haben, die mich mit großer Dankbarkeit und Freude erfüllt haben. Da waren Kernsätze in der Predigt, wie zum Beispiel: Als Nachfolger Jesu sind wir beschenkte Menschen. Wisst ihr das? Dass ihr beschenkte Menschen seid? Jesus lässt seine Knechte nicht mittellos. Ich war froh, auch wenn ich hier stehe, ich bin nicht mittellos. Gott lässt seine Menschen nicht, seine Knechte nicht mittellos. Und das andere, ein Satz: In jedem von uns ruht ein Zutrauen Gottes. In deinem Herzen, in deinem Leben. Gott traut dir etwas zu. Er hat dir etwas anvertraut. Es ging ja letzten Sonntag um das Gleichnis von den 5 Zentnern, 2 Zentnern oder 1 Zentnern, die den Knechten anvertraut wurden von ihrem Gutsherrn. Also ist keiner von uns überfordert. Es wird nur das erwartet, wonach wir wirklich ausgestattet sind, von Gott her. Eines hat mir besonders Mut gemacht. Wir sind auch mit Grenzen beschenkt. Wir lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren, anzunehmen, ja sogar zu lieben. Wie schön, wenn alle Grenzen, die uns gesteckt sind, so harmlos wären, wie ich es am letzten Sonntag erlebt habe. Da musste ich mit anderen zusammen, sollte ich einen Luftballon aufblasen. Und ich war der Einzige, der es nicht konnte. Da habe ich meine Grenzen lieben gelernt. Wurde ja auch erwähnt. Man soll auch seine Grenzen lieben. Ja, da kann man auch fröhlich mit seinen Grenzen leben und damit alt werden. Ist auch ein Geschenk. Da können wir heute doch freudig zum Gemeinschaftsmahl uns hier versammeln, um über das Geschenk nachzudenken, das Gott für uns bereithält. Denn als damals Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zu einem Passamahl zusammenkam, da schaute er weit in die Zukunft. An diesem Abend, wo er seine Jünger zusammenrief, da wollte er etwas Neues schaffen. Oder dem, was schon bekannt war, eine neue Bedeutung geben. Schon einige Tage später, nein, einen Tag später, wollte er selbst an die Stelle des Passahlammes treten, als unschuldiges und vollkommenes Opfer sein Leben Gott darbringen. Damit hat er den neuen Bund eingesetzt, der wirksam von Sünde befreien und ein neues Leben wirklich ermöglichen kann. Deswegen haben unsere Väter und Mütter im Glauben, wenn sie zum Abendmahl kamen, gern gesagt: Heute gehen wir zum Tisch des Herrn. Vielleicht wollten sie damit sagen, was dort angeboten wird, das geht weit über Speise und Trank für dieses Leben hinaus. Das reicht in die Ewigkeit hinein. Denn wenn Jesus der Gastgeber ist, dann hat er die Zukunft vor Augen. So verstehe ich das Wort, das er nach dem Mahl seinen Jüngern sagte, in Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Damit richtet er unseren Blick, auch den Blick der Jünger damals, über den Abend des Abschieds weit hinaus. Der Verrat des Judas lag noch vor ihm in den nächsten Stunden. Die Gefangennahme, die Verleugnung durch Petrus und dass alle Jünger ihn verlassen würden, lag alles vor ihm. Aber er blickt nach vorn mit dem Gedanken, ich mit euch in meines Vaters Reich. Das ist die Vision, die er vor Augen hat, als er in den Tod hineingeht. Die Festfeier an jenem Tag wird in einer Vorschau in Offenbarung 19, Vers 7 beschrieben. Darauf hatte Jesus geschaut an diesem Abend. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das ist das, was Jesus vor Augen hatte an diesem Abend. Zwischen der letzten Passafeier und der fröhlichen Festfeier im Himmel, die Jesus sieht, besteht ein ganz enger Zusammenhang. Als Jesus ihm damals den Kelch reichte, tat er das mit den Worten, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis. Und dieser neue Bund, den er gestiftet hat an dem Abend, der öffnet den Zugang zu meines Vaters Reich und schließlich zum Hochzeitsmahl des Lammes. Dort werden wir wieder, sagt Jesus, mit euch Gemeinschaft haben, das Gemeinschaftsmahl feiern. Darauf freue ich mich auch. Darauf, dass Jesus wieder dein und mein Gastgeber sein wird in seines Vaters Reich. Wie gern und immer wieder hat Jesus von seines Vaters Reich gesprochen. Für mich ganz verständlich. Da kommt er her, da ist er zu Hause, das ist seine Heimat. Was wüssten wir schon darüber, wenn Jesus nicht hin und hier und da uns einen Blick hinter den Vorhang tun ließe? Zuerst hat Jesus den Wert, die Überraschung beschrieben, die ein Mensch erlebt, der gleichsam über das Reich Gottes stolpert in seinem Alltag und mit einem Blick erkennt, was sich da vor seinen Füßen und vor seinen Augen auftut. Die vielen Gleichnisse in Matthäus 13, 2 gefallen mir am besten. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgenem Acker, den ein Mensch fand und verbarg ihn. Und in seiner Freude darüber ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Eine Frage, würde doch jeder von uns auch tun, solch einen kostbaren Schatz zu finden, zuscharren, alles verkaufen, den Acker erwerben, dann habe ich den Schatz. Gleich im nächsten Gleichnis erzählt er von einem Geschäftsmann, der ganz nüchtern kalkuliert, der nur ein Ziel hat, sorgfältig abwägt, wo er sein Vermögen investieren soll. Jesus erzählt die Geschichte, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Naja, bei Aktienkäufen wird doch dringend davon abgeraten, nur an einem Punkt in einem Betrieb zu investieren, das kann den Bach runtergehen. Aber hier ist das anders. Wenn jemand das Reich Gottes findet, alles investieren, alles was du hast. Der Mann, der plötzlich den Schatz vor sich sah und der Kaufmann, der die köstliche Perle fand, die wussten genau, was sie taten. Sie hatten mit einem Blick erkannt, dass hier eine Kostbarkeit in ihre Hände gelegt wurde, die alles übertraf, was sie jemals in diesem Leben hätten erarbeiten können. So ist es mir auch ergangen, als ich vor 70 Jahren mit dem Reich Gottes das erste Mal in Berührung kam. Nur anders als diese beiden Männer, von denen ich eben berichtet habe, in diesem Gleichnis, ich hatte nichts zu verkaufen. Ich war ein Maschinenschlosserlehrling, 18 Jahre alt, und hatte 60 D-Mark Monatseinkommen. Ich hatte mich, als ich mit dem Reich Gottes in Berührung kam, schon gleich auf ein Predigerseminar angemeldet, aber ich musste absagen. Da kostete ein Monat 123 Mark und ich hatte nur 60. Später ist dann was geworden, als Spätberufener, 10 Jahre später. Ja, es ist schon so, mancher von uns mag buchstäblich mit leeren Händen kommen und mit einem leeren Herzen. Aber als ich das erste Mal die Lieder des Glaubens mit der Gemeinde sang, da ahnte oder wusste ich, hier bin ich zu Hause. Hier wird Jesus meine leeren Hände und mein leeres Herz füllen mit den guten Gaben des Himmels. Und was soll ich euch sagen? Ich bin nicht enttäuscht worden. Er hat es getan. Von dem Augenblick an wusste ich, wofür und für wen ich lebte, von da an. Später kam zur Freude und zur Begeisterung über diesen gefundenen Schatz noch eine weitere Einsicht dazu, als ich andere Geschichten las, die Jesus auch erzählte, vom Reich Gottes. Etwa die drei Geschichten in Lukas 15, da ging ein Silbergroschen verloren, ein Schaf ging verloren, ein Sohn verließ das Vaterhaus, verlor sich in der Welt. Zum Glück, das sagen die Geschichten, war immer jemand da, der sich auf die Suche machte oder in der Tür stand und auf die Rückkehr des Sohnes wartete. Und als die Rückkehr da war, als das Verlorene gefunden wurde, da wurde ein Fest gefeiert. Da ging es um eine Freude im Himmel, sagt Jesus ausdrücklich. Die Engel im Himmel freuen sich, wenn Verlorenes wiedergefunden wird. Er muss es doch wissen, wie es dort im Himmel zugeht. Es ist ja sein Zuhause. Er erlebt das ja ständig, wie es dort ist. Er spricht vom Haus seines Vaters, in dem das Fest gefeiert wird, nachdem ein verlorener Sohn zurückgekehrt war. Und da merkte ich bin mit meiner Freude über den gefundenen Schatz, über das Reich Gottes nicht allein. Das findet ja einen Widerhall in der himmlischen Welt, aus gutem Grund. Denn himmlische Mächte sind immer aktiv beteiligt, wenn ein Mensch über den Schatz stolpert oder die kostbare Perle findet. Deshalb ist Jesus doch in unsere Welt gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Welch eine herrliche Aufgabe, die er dir und mir anvertraut hat. Das ist eine große Freude, seit 70 Jahren mit dieser Gabe umzugehen. Kein Wunder, dass Jesus gelegentlich, wenn er vom Reich Gottes spricht, seiner Freude und seiner Begeisterung freien Lauf lässt und die Anwärter seines Reiches schon am Ziel sieht. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich, sagt er. Oh, ich kenne den Text, der steht schon einmal da, in Daniel 12, Vers 3. Steht das Gleiche. Und die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit führen wie Sterne immer und ewiglich. Jesus war im Buch Daniel gut zu Hause. Er hat es schon mal erwähnt. Wer das liest, der soll darauf merken. Ich merke darauf. von diesem Leuchten, das Jesus hier schildert, da müsste man doch jetzt schon etwas sehen. Also ich habe es vor einigen Monaten gesehen. Ende letzten Jahres war eine Frau zu mir gekommen, sagt, ich möchte bei euch getauft werden. Und ich habe unserem Prediger Bescheid gesagt, damit alles seine offizielle, seinen Gang geht. Und dann musste sie noch warten bis Mai. Und sie war so ungeduldig, ich möchte getauft werden. Und die ganze Zeit hat ihr Angesicht gestrahlt. Die Freude. Ich gehöre in Gottes Reich hinein. Und ich werde hineingetauft. Das gehört zu den schönsten Augenblicken in meinem Leben als Prediger. Wenn nach der Predigt, ich denke da an meine aktive Zeit in Bonn, kam nach einer Predigt jemand zu mir, ein kleiner Student aus Honduras, hat einen winzigen Zettel. Darauf stand, ich möchte gern Adventist sein. Ihr wisst ja, dass ich Adventistenprediger bin. Und ich habe zusammen mit ihm das Wort Gottes studiert. Er stieg freudig ins Taufwasser, um in den Bund mit Jesus einzutreten. Nach einigen Monaten bekam er Heimweh und flog zurück nach Honduras. Und dort in der Hauptstadt Tegucigalpa wurde er Pfadfinderleiter und hat mir Briefe geschickt. Auch ein Bild von der Gemeinde dort. Ich war überrascht. Bonn war damals Hauptstadt, hatte eine schöne Gemeinde. Tegucigalpa war doppelt so groß und eindrucksvoller. Da war neben dem Podium, da waren grüne Gewächse und mitten aus den Gewächsen stürzte ein Wasserfall herab, ein echter. Und ich habe gedacht, welch eine Symbolkraft. Das erinnert mich an die Worte Jesu aus Johannes 4, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und als ich das Bild nochmal anschaute, habe ich mir gedacht, ja, das passt auch zu Johannes 7. Da trat Jesus auf und rief, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wasser des Lebens. Daran wird die Gemeinde dort doch an jeden Gottesdienst erinnert, wenn ihr Wasserfall herunterstürzt unter diesen Grünpflanzen und die Luft erfrischt, die damals und sicher dort immer auch so warm ist wie bei uns hier. Und habe ich gedacht, welch ein Hinweis für den Prediger, der hinter das Sprechpult tritt und neben ihm das Wasser plätschert. Eine Erinnerung daran, er soll der Gemeinde Wasser des Lebens, Brot des Lebens anbieten, Speise und Trank, die Glauben wirken und ins Reich Gottes einladen. Das ist doch das Anliegen Jesu, das auf der letzten Seite der Bibel noch einmal eindringlich formuliert wird, in Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus hat den Preis bezahlt. Du brauchst nichts bezahlen. Es wird dir geschenkt. Diese Einladung wollte ich heute weitergeben in diesem Kreis. Ist das beste Angebot, von dem ich je erzählen könnte. Jesus möchte, dass wir dieses Abendmahl in großer Freude und Dankbarkeit feiern, nicht in trauriger oder gedrückter Stimmung. Wir würdigen sein Opfer am besten, wenn wir fröhlich das Geschenk entgegennehmen, das er für uns bereithält. Im Himmel herrscht schon große Vorfreude. Und eine Seligpreisung wird uns heute schon zugesprochen, aus Offenbarung 19, Vers 9. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Möge Gott uns allen in der Mahlgemeinschaft seinen reichen Segen schenken. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir sind mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass wir als reich beschenkte Menschen zu dir kommen dürfen. Du hast dein Leben für uns dahingegeben. Du hast uns mit dem Vater versöhnt. Du hast unsere Sünden und Übertretungen auf dich genommen, uns davon befreit, hast uns gerufen, deine Boten und Diener zu sein, von dem Geschenk, das wir erhalten haben, auch anderen zu berichten. Wir danken dir, dass wir jetzt in die Mahlgemeinschaft eintreten dürfen, freuen uns für diese Gelegenheit, an dein Opfer erinnert zu werden. Und nun möchten wir alles zusammenfassen in dem Gebet, das du, Herr Jesus, uns gelehrt hast.